Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Power Brains. Ich bin Daniel Herzog und das ist der Podcast, der euch fit macht im Kopf und euch das beste Ernährungswissen liefert, das ihr für euren Sport gebrauchen könnt. Wie läuft das Ganze ab? Wir starten wie immer mit dem Warm-up. Natürlich müssen wir unseren Gast erstmal ein bisschen kennenlernen, bevor wir dann reingehen ins schweißtreibende Workout. Das besteht aus 4 Quiz-Elementen, Start, Halbzeit, Zielgerade und einer Community-Frage. Pro richtiger Antwort gibt es jeweils 6 Punkte, außer bei der Halbzeit, da kann man sogar 7 Punkte abstauben und einmalig darf dann sogar ein Telefonjoker um Rat gefragt werden. Am Ende gehen wir ins Cooldown, schauen, wie viele Punkte sind es am Ende geworden. 25 gibt es insgesamt. Wie hoch fällt der Powerbar-Gutschein aus und wie viel kommt rein in den Powerbar-Spendentopf? Puh, das klingt alles schon nach Langdistanz, was wir hier machen, aber da passt unser heutiger Gast ja auch wirklich bestens dazu. Und es würde mich nicht wundern, wenn der hier heute zu uns gerudert, gelaufen, geradelt oder geschwommen wäre. Er ist nämlich ein absolutes Multitalent und hat in ein noch nicht ganz so langes Leben gleich mal 2 beeindruckende Sportkarrieren gepackt. Er ist nämlich mehrmaliger Ruderweltmeister, war sogar 2-mal bei Olympia am Start und hat danach mal schnell die Sportart gewechselt und einen Weltrekord im Ironman aufgestellt. Und das alles macht er quasi auch ganz nebenbei. Im Hauptberuf ist er nämlich Journalist und setzt sich außerdem für die Aufklärung des sehr wichtigen Themas Depression ein. Auch darüber werden wir heute mit ihm sprechen. Ihr seht schon, es wird wahnsinnig vielseitig und wahnsinnig interessant. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Power Brains, Lars Wichert.
Moin, herzlich willkommen. Vielen Dank.
Wirklich sehr, sehr schön, dass du da bist. Da steckt echt wahnsinnig viel drin und ich habe das jetzt, Lars, gerade so recht salopp formuliert, quasi nebenbei mal schnell einen Weltrekord aufgestellt, aber es stimmt ja wirklich. Also, du bist dreifacher Familienpapa, hast einen ganz normalen Job. Wie geht das?
Ich meine, du als Papa weißt es ja wahrscheinlich auch so ein bisschen.
Eins habe ich nur.
Aber es funktioniert halt nur mit der richtigen Partnerin. Das ist schon mal das A und O. Und da viel Verständnis für die Sache, viel Unterstützung und dann zählt da auf jeden Fall noch eine ganze Menge Organisation mit rein, selbst irgendwie so die Planung, was man wann irgendwie machen will, da zählt ja nicht nur irgendwie das Training mit rein, sondern vielleicht auch mal dann ein Wettkampf, weil ohne einen Wettkampf funktioniert es dann halt auch nicht, dass man, es funktioniert schon, dass man Weltrekord aufstellt, aber dann halt nicht in so einem Wettkampf. Das funktioniert ja auf jeden Fall. Aber genau, das sind so die wichtigsten Punkte, würde ich sagen, die damit reinspielen, damit sowas dann ja auf dem zweiten Bildungsweg machbar ist.
Wie viel Stunden Training pro Woche?
Ich darf das eigentlich immer gar nicht so sagen. Ich zehre ja wirklich ziemlich von meiner Grundlagenausdauer oder von diesem ganzen Fundament, was ich früher aufgebaut hatte. Also man darf halt schon nicht vergessen, dass ich gut 13 Jahre in der Ruder-Nationalmannschaft war. Das war neben meinem Studium so mein Hauptding, was ich gemacht habe. Von daher bin ich jetzt nur noch bei so knapp 9,5-10 Stunden im Schnitt. Heißt schon, dass es mal irgendwie auf 12-13 Stunden hochgeht. Viel mehr ist eigentlich wirklich eher selten. Weniger ist auch mal machbar. Also ich würde sagen, meine Range ist irgendwie so von knapp 5,5-6 Stunden bis 12-13 Stunden und im Schnitt komme ich auf meine 9,5 Stunden. Gerade so, wenn wir jetzt da den Hauptwettkampf aus dem letzten Jahr nehmen mit Hawaii, wo ja die Ironman-Weltmeisterschaft stattgefunden hat, da war ich dann, glaube so 4 Wochen lang wirklich so ziemlich strikt im Schnitt von 9,5-10 Stunden. Das war dann schon optimal und passend.
Ja, und ich kann sagen, als Papa ist das sehr, sehr, sehr viel. So, wir lernen dich jetzt noch besser kennen, gehen ins Warm-up. Warm-up. So, und du hast gerade ja schon angesprochen, du hast natürlich eine sehr gute Grundlagenausdauer durchs Rudern, 13 Jahre Rudernationalmannschaft. Jetzt erstmal muss man fragen, wie kommt man zum Rudern? Ist ja jetzt nicht so die klassische Fußball-, Tennis-, Handball-Sportart.
Wie bin ich zum Rudern gekommen? Ich habe mit Handball angefangen. Hast du schon mal einen guten Punkt erwischt. Ich habe mit Handball angefangen, habe einen Zwillingsbruder. Wir sind zweieiig, sehen uns also nicht ähnlich oder nur so, wie sich Brüder ähnlich sehen. Und wir haben beide Handball gespielt. Ich komme aus Berlin, also da SC Siebenstadt kennt vielleicht irgendjemand. Früher war das sogar so die Talentschmiede für Hertha BSC. Ja. Also kennt man vielleicht noch ein paar. Und da war es auf jeden Fall so, dass irgendwie das mit der Mannschaft nicht so richtig funktioniert hat. Meine Großeltern waren so ein bisschen ehrenamtlich in einem Ruderverein tätig, waren häufig zum Vereinstag mittwochs draußen und als Schüler waren wir dann ab und an mal bei denen, wurden mitgenommen Und rudern kann man, oder sagt man immer so, mit 10 Jahren kann man mit Rudern anfangen und dann.
Warum darf man das nicht früher? Sollte man nicht früher?
Ja, man sollte so eine gewisse Körpergröße mitbringen, gerade wegen den Hebelkräften, die da wirken, ist es für einen jüngeren Jahrgang schon eher nicht ganz so förderlich, sagt man. Da sollte schon eine gewisse Grundstruktur vom Skelett und vom Muskelapparat da sein. Mhm. Und dann ist es auch noch so, dass man so eine gewisse Körpergröße erreicht haben muss, weil sonst so die gesamte Geometrie im Boot nicht ganz so zu so kleinen Zwergen passt. Von daher sagt man so, 10 Jahre ist so der Punkt, wo man anfangen kann. Und genau, wir waren dann häufig zum Laubhaken da oder für die Gartenarbeit, die da auf dem Grundstück gemacht werden musste, weil mein Großvater da, der ja so ein bisschen der Hausmeister da war oder für das Grundstück zuständig war. Und dann irgendwann hieß es, okay, wollt ihr nicht auch mal ins Boot steigen? Mhm. Ja, und dann sind mein Bruder und ich da ins Boot gestiegen, haben halt im Einer angefangen, rudern zu lernen und haben dann beides nebenher gemacht. Mhm. Und irgendwann hieß es dann von meinen Eltern, also vielleicht solltet ihr euch mal entscheiden, weil dann war es so, dass es Terminkollisionen gab, gerade Richtung Sommer, als dann auch im Rudern ein paar Wettkämpfe gab. Und ja, irgendwie war es dann so, dass wir beide in dem Zug da waren, dass wir gesagt haben, okay, Rudern gefällt uns. Und im Rudern ist es halt im Gegensatz zu anderen Sportarten vielleicht so, dass wenn man sagt, okay, man hat Lust auf Wettkampfsport, dass es dann schon eigentlich immer gleich Richtung Leistungssport geht. Also es gibt zwar so in den Kinderjahren kann man das machen, aber dann in Richtung Schülerjahre, also es gibt quasi U16 und U19 Altersklassen. Mhm. Und da ist es eigentlich so, wenn man wirklich Wettkämpfe machen will, dann heißt es, okay, geh ab in den Leistungssport, so in die Richtung und ja, dafür hatten wir uns entschieden und dann bin ich damit eigentlich groß geworden. Also meine ganze Schulzeit und dann danach, anfangs ja mit 4 bis 5 Einheiten und das hat sich dann langsam hochgesteigert bis zum Hochleistungssport, wie man es dann jetzt sagen kann.
Das hat ja dann auch ganz gut geklappt, unter anderem 3-mal Weltmeister, was auch 2-mal bei Olympia, da zwar nur 9., ja, aber ich glaube, also was in London 2012 und 2016 Rio, ich glaube so Olympia-Erfahrung ist schon unfassbar geil, oder?
Hey, auf jeden Fall. Gerade mit London und Rio hat man ja wirklich 2 ganz unterschiedliche olympische Spiele gehabt. Ich glaube, London war wirklich so ein richtiges Vorzeigeding, was Zuschauerbegeisterung, allem drum und dran angeht. War das schon eine richtig geile Erfahrung. Wenn ich jetzt auf Rio gucke, muss ich sagen, war da natürlich so diese Location für die Ruderer da auf dem See mit dem Blick auf die Jesusstatue hat natürlich irgendwas. Aber rein zuschauermäßig war es halt in London wirklich so eine Erfahrung, die man sonst als so eine Randsportart macht, überhaupt nicht mit. Also ja, ich meine, man ist da als Ruderer in eine Zuschauermasse reingefahren, die glich im Fußballstadion. Ja, also das ist, und wenn man die Zuschauertribüne oder den Grandstand da 2 Kilometer entfernt hört, wenn die Boote aufgerufen werden zum Start, dann macht es schon was mit einem, als wenn man irgendwie bei so einer Weltmeisterschaft unterwegs ist, wo hauptsächlich Familien da sind und vielleicht sich um 1000 Zuschauer handelt oder so. Aber klar, Olympische Spiele ist das Größte, was es gibt. Ja. Und da spielt dann halt alles mit rein. Ne? Also dieser ganze Vibe vom olympischen Dorf. Die Ruderer haben den Glück, dass sie immer in der ersten Woche dran sind. Ich meine, die zweiten.
Und danach schön Urlaub.
Ich habe keinen Urlaub gemacht, sondern es war wirklich, für mich war es in London und Rio, habe ich Binge-Watching betrieben.
Ja,
also,
das kann ich voll verstehen.
Also ich habe Sport, alles aufgesaugt. Also ich war, ich kann es jetzt nicht direkt zuordnen, aber vom Superschwergewichtsheben bis zum Springreiten, BMX, ich habe alles mitgenommen. Ja. Vielleicht eines der Highlights, das Finale Deutschland-Brasilien im Maracanã.
Was vor Ort?
Da war ich vor Ort, genau. Das vielleicht so eines der Highlights, das war schon ganz cool.
Ja, klingt ganz cool, das klingt tatsächlich ganz cool. So, und dann hast du gesagt, nee, Olympia habe ich jetzt durch, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt mache ich einfach mal Ironmans.
Ja, ganz so leicht war es natürlich nicht, ne? Also wenn es ums Karriereende geht, absoluter Lebensabschnitt, irgendwie sehr schwer getan, aber mit vielen Hin und Her. Ich war dann schon einmal Vater und das zweite Kind war auf dem Weg und ich hatte eigentlich noch so im Hinterkopf, dass ich die Olympischen Spiele in Tokio mitnehme. Und dann war es aber so, meine eigentliche Bootsklasse wurde aus dem olympischen Programm genommen. Das heißt, ich musste wechseln, habe diesen Wechsel auch so halbwegs vollzogen. Und dann war es aber für mich so, dass sich da irgendwie dargestellt hat, für meine eigene Einschätzung, dass es schon ja schwer wird oder dass es so eine gewisse Unsicherheit gibt, dass ich die ins Team komme, was die 2 Jahre oder die 8 Jahre vorher überhaupt nicht der Fall war. Ja. Da war ich mir jeweils sicher, dass es keinen Weg an mir vorbei gibt. Ja. Und ich bin quasi von den Leichtgewichten zu den Schwergewichten gewechselt. Also es ist einfach so der Gewichtsklassenunterschied. Und da gab es dann halt schon so eine gewisse Komponente, wo ich mir nicht sicher war, dass alles in meiner Hand liegt. Mhm. Und dann war auch so die Überlegung, ob ich es überhaupt machen soll, wenn ich bei den Olympischen Spielen, also ich war 2-mal dabei, wurde 2-mal Neunter und dann hat sich's für mich jetzt nicht 100%ig dargestellt, dass wenn ich es jetzt nochmal mache, um dabei zu sein, ob quasi die Bootsklasse eine Medaille holen würde, was natürlich so vielleicht so dieser nächste Schritt gewesen wäre. Keine Frage, so die Olympischen Spiele nochmal mitnehmen. Wenn man mir das jetzt sagt, okay, beim nächsten Mal bist du dabei, würde ich sagen, klar, was muss ich dafür machen, ja? Aber dennoch war es dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, gut, ich war dabei, habe eigentlich alles erreicht und dann ist wahrscheinlich so dieses zweite Mal Vater werden und das alles so mitbekommen, doch ein Ticken wichtiger, als dann nochmal alles auf eine Karte zu setzen und eventuell zu scheitern und quasi so dieses Dreivierteljahr vom Aufwachsen nicht mitzubekommen, weil es halt direkt so in diesen Qualifikationszeitraum gefallen ist etc. Und ja, dann habe ich mich entschieden, das eben nicht mehr zu machen, habe meine Skulls in die Ecke gehangen. Ja, das war quasi 2019. Ja. Im Nachhinein kann man sagen, alles richtig gemacht, weil so ein mit den Verschieben der Olympischen Spiele hat es halt auch bedeutet, dass man quasi 2 vorolympische Jahre hatte. Wer sich das nicht so ganz vorstellen kann, so ein olympisches Jahr bedeutet schon, dass man von 365 Tagen fast 280 mindestens.
Keine 8 bis 10 Stunden die Woche trainiert.
Genau. vielleicht 8 bis 10 Stunden die Woche zu Hause ist, so ungefähr. Und deshalb war das da auf jeden Fall die richtige Entscheidung im Nachgang, wenn auch keine leichte. Und dann habe ich so ein bisschen vor mir hintrainiert, so meine eigenen Ziele gesucht, habe mal ein Radrennen gemacht und mein Trauzeuge, der hat auch schon mal die Challenge Rot gemacht und einmal in Zürich damals und irgendwie war dann für mich, okay, ich brauchte irgendwie ein Ziel, um was zu machen, Antrieb zu haben, habe zwar immer trainiert, dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich jetzt hier mal den Ironman Hamburg, liegt vor der Tür und hab dann, ich meine, Radfahren konnte ich, Laufen auch halbwegs, Schwimmen eigentlich gar nicht, oder sag ich mal so die Grundkenntnisse vom Schwimmen kannte ich. Und dann habe ich gesagt, gut, dann machst du jetzt hier mal den Triathlon und den Ironman in Hamburg. Also es war mein erster Triathlon demnach. Und dann.
Der hat ganz gut geklappt, so was war so. Genau. Du hast ihn gewonnen halt einfach.
Genau, ich hab ihn gewonnen, damals auch schon in der damaligen Rekordzeit für die Altersklassenathleten. Also das sind quasi alle Athleten, die keine Profilizenz haben.
Age Group, ne?
Also Age Group, die Age Grouper. Genau. Ja. Age Grouper war damals die schnellste Zeit. Und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, habe ich gesagt, ich mache das halt einmal und so, keine Ahnung, weil es Bock macht, weil ich irgendwie einen Antrieb brauchte. Und dann bin ich da ziemlich reingerutscht, habe das Ding gewonnen, hatte dann die Hawaii-Quali. Damals konnte man aufgrund dieser Corona-Kriterien, wurden die Hawaii-Slots noch nicht direkt vergeben, sondern man hatte halt ab dem Zeitpunkt 2 Wochen Zeit, sich das so zu überlegen. Habe mir dann auch so halbwegs die 2 Wochen Zeit genommen, mir das zu überlegen und habe gesagt, okay, ich habe eigentlich schon Bock, das irgendwie weiterzumachen und die WM dann 2022 mitzunehmen. Und so bin ich da jetzt irgendwie hängen geblieben. Ja,
definitiv und gut hängen geblieben. Also ich habe mir, wir sprechen natürlich gleich noch da weiter drüber, weil es gibt ja noch viel bessere Entwicklungen da in dem Sport für dich. Was ich mir noch überlegt habe, wir haben jetzt schon ein sehr langes Warm-up und ich kriege wahrscheinlich auch schon Ärger, weil ich hier wieder viel erzähle. Aber was mich noch interessieren würde, wir sind ja Powerbrains, das Sporternährungsquiz. Die Ernährungsstrategien, Rudern und Ironman. Also ich glaube, viel weiter auseinander können die nicht liegen, oder? Was ist olympische Distanz? Sind, glaube ich, 2000 Meter, ne?
Genau, olympische Distanz sind 2000 Meter.
Was brauchst du da, 6-7 Minuten?
Ja, je nach Bootsklasse, wenn man im Achter sitzt, vielleicht so um die 5 Minuten 30, 5 Minuten 20. Im Einer dann, je nach Bedingung halt immer, ne? 7 Minuten, aber halt eingedämpft.
Genau, also gibt's halt einfach 7 Minuten Vollgas sozusagen. So, Ironman, du, ja klar, machst mal unter 8 Stunden, aber so normale Menschen brauchen da schon ein bisschen länger. Also du brauchst eine Strategie für, sagen wir mal, 8 bis 10 Stunden. Das ist ja Nordpol, Südpol.
Ja, absolut. Also beim Rudern, man muss dazu sagen, dass ich da auch schon so ein bisschen mich mit der Ernährung auseinandersetzen musste. Ganz anders, als ich es jetzt machen muss. Dadurch, dass ich da halt schon auf mein Gewicht achten musste, als Leichtgewicht muss man halt 70 Kilo im Mannschaftsdurchschnitt wiegen. Maximales Einzelgewicht ist 72,5. Das heißt, wenn wir beide jetzt in Zweier steigen, ich habe auf jeden Fall keinen Bock mehr, leichter als 72,5 zu sein. Das heißt, du musst mindestens 67,5 bringen. Wird schwer.
Schwierig.
Gut, wir müssen schwitzen gehen.
Ja, genau.
Und da war natürlich so der Punkt, dass ich gucken musste, dass ich diese Balance hinkriege von möglichst mein Gewicht haben, aber viel Energie irgendwie im Körper zu haben. Ne? Also es nützt jetzt nichts, da komplett abzuschwitzen, weil Ruderer müssen sich halt 2 Stunden bis 1 Stunde vor jedem Rennen wiegen. Also jetzt da komplett abkochen und komplett energielos 2 Stunden später auf die Bahn zu gehen, ist dann auch nicht ganz so. Und jetzt ist es wirklich, ich bin da auch absolut reingewachsen. Also ich hatte da auch gar keine Ahnung, wie ich mich irgendwie über die Länge fuelen soll. Klar, ich habe mal auch so ein längeres Radrennen mitgemacht, aber ich habe mir nie die Gedanken gemacht, wie ich das jetzt richtig mache. Da war einfach so, gut, ein bisschen Zucker und das kommt dann.
Wird schon,
genau. Ach shit, die Beine werden schlapp, dann muss jetzt noch ein bisschen mehr rein, so ungefähr. Ne, das ist Vergangenheit, also da befasse ich mich wesentlich mehr damit.
Ja, und es hat sehr, sehr gut funktioniert und jetzt sind wir, glaube ich, wirklich warm. Also ich würde sagen, Warm-up haben wir sehr, sehr gut abgeschlossen. Wir gehen an den Start.
Start.
Beim Start geht's um Performance und Training und meine erste Frage ist quasi eine Multiple-Choice-Frage. Das heißt, ne, wir spielen gleich Wer wird Millionär sozusagen. Ich stell dir eine Frage, du hast 4 Antwortmöglichkeiten. Liegst du richtig, gibt's 6 Punkte. Liegst du falsch, gibt's keinen Punkt. Und natürlich darfst du jederzeit deinen Telefonjoker nutzen, aber natürlich nur einmal in diesem Podcast. Die Frage kommt aus dem Bereich Fettstoffwechsel. Warum sollte ein Langzeitausdauersportler viel Trainingszeit im Bereich der maximalen Fettverbrennung verbringen? A, um schneller abzunehmen, weil leichter ist besser. B, weil ein effizienter Fettstoffwechsel förderlich für die aerobe Leistungsfähigkeit ist. C, weil hier besonders viel Laktat gebildet wird. Oder D, besser wäre ein Training im hochintensiven Bereich.
Das ist B. Ich locke ein.
Du lockst ein, aber du musst natürlich auch erklären, warum denn?
Letztendlich, der Körper hat unterschiedliche Quellen, von denen er Energie ziehen kann. Das ist eben, wie du gesagt hast, einmal die Fette, dann gibt es quasi die Kohlenhydrate und es gibt quasi noch diese Energiegewinnung ohne Sauerstoff. Das heißt, das wäre quasi so diese Energiegewinnung für explosive Sachen. Da wird Laktat gebildet, das heißt, das ist auf jeden Fall auch eine Energiegewinnung, die ist nicht unbedingt effizient für eine Langdistanz, für so einen 100-Meter-Sprinter absolut oder einen 400-Meter-Sprinter, Ruderer auch. 400-Meter-Sprinter und Ruderer sind sogar fast ähnlich von der Laktatbildung, obwohl sie so weit auseinander liegen. Dann gibt's halt die Energiegewinnung über die Kohlenhydrate. Das ist quasi so eigentlich so die Energiegewinnung, über die sich der Körper am meisten freut, weil es so die Energie ist, die am schnellsten zu einem kommt. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auch vorm Sport oder so mir dann noch ein paar Zuckerriegel oder Gele reinpfeife, dann wird auf jeden Fall das so sein, dass der Körper erstmal an den Zucker geht, um daraus Energie zu gewinnen. Es passiert halt mit Hilfe von Sauerstoff und dadurch wird das alles aufgespalten und dann kommt Energie. Und dann gibt's quasi die Energiegewinnung über die Fette und das ist quasi so, wir haben gute Fettreserven und wenn wir quasi so im Low-Intensity-Bereich unterwegs sind, dann sagt der Körper, okay, er geht zuerst an die Fette oder geht an die Fette, verbraucht die und desto besser der Körper eben halt die Fette verbrauchen kann, umso günstiger ist es für lange Belastungen, weil wir halt nicht ständig nachfüllen müssen und da gut von zehren können.
Ihr seht schon, dieser Mann hat, ist einiges passiert seit seinem ersten Ironman sozusagen. Er hat sich ein bisschen mit dieser Thematik beschäftigt. Wir loggen trotzdem B mal ein und schauen, ob das richtig ist.
Boom! 6 Punkte.
Weil eben, wie du gerade schon alles völlig richtig erklärt hast, effizienter Fettstoffwechsel förderlich für die aerobe Leistungsfähigkeit ist. Also, das ist ein guter Start, würde ich sagen. 6 Punkte, ja, kann man machen. So, trage ich mir direkt hier ein. Hast du jetzt, da du das ganze Wissen auch hast, ne, dass das funktioniert ja auch alles ganz gut, hast du dir mal überlegt, Triathlon auch wieder so als Profi zu machen?
Es gab schon Gedanken oder gerade nach letztem Jahr auch nochmal. Die Sache ist, dass ich zeitlich, glaube ich, nicht aufbringen kann, dass ich das irgendwie hinkriege. Es zählt natürlich auch immer so ein bisschen dazu, wenn man sagt, okay, man investiert quasi die Zeit dazu, muss ich auch irgendwo noch ein Invest oder quasi ein Benefit davon haben. Mhm. Das heißt, nur das zeitliche Investieren funktioniert nicht, wenn ich da monetär dann irgendwie Defizit mache, mhm. weil da steht dann schon meine Partnerin auch auf der Matte und das zu Recht. Deshalb bin ich immer so ein bisschen davon oder schiebe ich das eher so an den Rand. Es gibt auf jeden Fall, sag ich mal, mit meinen Radwerten kann ich da schon ganz gut mitfahren. Beim Laufen, glaube ich, ist es so, ja, im vorderen Mittelfeldbereich. Beim Schwimmen fehlt absolut die Trainingsumfänge und auch wahrscheinlich so ein bisschen die Technik, dass ich da irgendwie im vorderen Feld mitschwimme. Und da sage ich mir immer, warum sollte ich dann Profi werden, wenn ich von der gesamten Renndynamik eigentlich ein ähnliches Rennen fahre?
Also, das wollte ich gerade sagen. Also ich meine, du bist ja sowieso schon schneller als so mancher Profi. Müssen wir ja ehrlich sein. Also Juni 2024, Ironman Hamburg, unter 8 Stunden. Das ist völlig irre. Wirklich, ich sag's nochmal. Das ist 7 Stunden, 50 Minuten, 42 Sekunden. Das ist, also ich glaube, schneller, das geht fast gar nicht mehr. Also schneller war noch kein anderer Amateur. Ne? Wir haben ja vorhin Age-Grouper, Amateur, wie immer man das nennen möchte. Begreifst du diese Dimension eigentlich?
Ehrlich gesagt nicht so richtig. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich jemals, also wenn mir jemand gesagt hätte, du schaffst es unter 8 Stunden. Ja. Ich habe nie und nimmer daran gedacht, dass ich da irgendwie hinkommen könnte, weil ich natürlich auch so meine Trainingsleistung kenne, die Zeiten kenne, in denen ich unterwegs bin. Und da war ich halt beim Marathon deutlich von denen entfernt, was ich jetzt gelaufen bin. Und das ist, glaube ich, immer noch so dieses Ding, was ich überhaupt nicht greifen kann. Also ich bin Marathon, ich glaube, eine 2,40 oder 2,41 gelaufen. Und das war, oder würde ich sagen, sind so 10 Minuten schneller, als was ich geplant habe. Wenn man die 10 Minuten raufnimmt, war ich dann immer noch knapp vielleicht unter den 7 Stunden, aber es wäre trotzdem nicht so gewesen, dass ich oder überhaupt damit geplant gerechnet habe. Deswegen ist es absolut nicht greifbar. Und wie du sagst, ist eine schnelle Zeit. Also da sind einige Profis langsamer. Es hat natürlich an dem Tag alles gepasst, muss man sagen.
Aber das muss ja immer so sein, oder?
Also immer. Und es ist aber auch immer ein bisschen schwer dann zu sagen. Ich meine, Hamburg ist eine extrem schnelle Strecke. Wir hatten letztes Jahr, glaube ich, knapp 2 Kilometer kürzere Radstrecke. Mhm. Gut, jetzt auf den Kilometerschnitt, den ich gefahren bin, sind es auch nur, also sind es keine 10 Minuten, die ich da irgendwie gewonnen habe. Ja. Nichtsdestotrotz, absolut nicht greifbar. Und wenn ein Profi am Start gewesen wäre, bin ich immer noch der Meinung, wäre das irgendwie auch in Richtung 37 oder schneller, weil es einfach beim Schwimmen schon 10 Minuten sind, die da rausgeholt werden. Und das ist halt so der Punkt, den ich bringe. Ich würde halt ungefähr eine gleiche Renndynamik haben. Ich schwimme alleine, fahre alleine, versuche beim Fahrradfahren alles zu geben, wie jetzt auch. Ja. Und dann zu gucken, was ich beim Laufen machen kann. Ein richtiger Profi macht ja so, er schwimmt in der Gruppe, ist absolut taktisches Fahrradfahren. Also das Fahrradfahren unterscheidet sich von den Profis zu den Age-Groupern ich will nicht sagen 100%, aber das ist, da muss man gucken, wie ist die Felddynamik, fahre ich mal kurz drüber, um die Gruppe zu haben. Ja. Und bei mir ist es so, ich gehe aufs Fahrrad, guck, wie ich mich fühle, fahr nach den Werten, die ich habe, Watt und Herzfrequenzdaten und guck, dass ich möglichst alle, die vor mir geschwommen sind, wieder überhole.
Ist das auch so ein bisschen, das, was du gerade erzählst, ist das auch so ein bisschen das, was du Leuten entgegnest, die sagen, ey, man darf dich eigentlich gar nicht als Amateur sehen, weil wenn man sich so ein bisschen YouTube-Kommentare und sowas bei anschaut, ne, dann ist ja schon so, ja, hey, der nennt sich ja Age-Grouper und Amateur, war aber Leistungssportler hier im Rudern. Natürlich hat der einen riesen Vorteil irgendwie. Wie reagierst du auf so Kommentare?
Gelassen.
Kannst du auch. Du hast ja den Weltrekord.
Man muss gelassen reagieren und ich finde es immer sehr schwer, wo man die Grenze setzt. Mhm. Also ich kann natürlich auch die Leute verstehen, die sich darüber aufregen, keine Frage. Ich meine, ich glaube, es gibt wenig so verbissene Athleten wie in den Age-Group-Bereich von Triathleten. Ja. Vielleicht noch ein bisschen im Marathon, wobei im Marathon, glaube ich, ist es auch nicht ganz so krass, weil es einfach schon um Qualifikationen etc. geht für die Weltmeisterschaften. Kann ich es verstehen, wenn es da jetzt zum Beispiel jemanden gibt, der sagt, er investiert 18 bis 25 Stunden, das ist ja so mindestens so der Leistungsbereich, in dem ich mich bewege, dass so ein normaler Athlet da 18 bis 25 Stunden im Schnitt trainiert. Aber da denke ich mir, wo ziehst du die Grenze? Also wenn der jetzt seit 5 Jahren 18 bis 25 Stunden trainiert und ich seit 5 Jahren 10 Stunden, kann man das dann noch mit vergleichen? Und letztendlich ist es ja auch so, ich gehe ja jetzt auch nicht zu irgendeinem VW-Manager und sage hier, du hast den Posten, weil du nach der Uni gleich das alles gemacht hast. Ja. Und ich hatte ja keine Chance, weil ich gerudert bin oder so. Also da finde ich es immer so ein bisschen, Neid spielt da wahrscheinlich auch eine gewisse Rolle. Aber letztendlich muss man so ein bisschen gelassen reagieren. Und es ist natürlich auch die Frage, nur weil man Leistungssport gemacht hat, heißt es ja nicht, dass man schnell ist. Also natürlich spielt eine Ausdauersportart da mit rein. Aber wenn jetzt da irgendwie ein, nur mal angenommen, Fabian Hanbüchner hat auch extrem Leistungssport gemacht und ist der Beste der Welt gewesen. Aber wenn der jetzt zum Triathlon geht.
Würde ich gerne mal sehen.
Ja, vor allem beim Schwimmen vielleicht, so mit den Muskelpaketen oder so. Aber deshalb finde ich, ist das immer so eine Diskussion, die so ein bisschen schwer ist, wo man wirklich den Cut macht. Wenn es so ist, viele sagen ja, es muss so einen Cut geben für einen Leistungsbereich von Athleten, die früher mal Leistungssportler waren oder so, da würde ich dann eher sagen, wenn es eine differenzierte Wertung geben soll, dann muss man die Zeiten mäßig setzen und dann wird es wieder relativiert. Aber
ich glaube, dein Umgang damit, gelassen damit umzugehen, ist ganz genau der richtige. Und gelassen kannst du auch in diesem Quiz sein, was wir hier machen. Denn erste Runde, 6 Punkte, wir gehen Richtung Halbzeit.
Halbzeit.
So, in der Halbzeit geht's um Sporternährung. Bist du leider auch sehr gut. Haben wir gerade schon festgestellt. Multiple Choice haben wir wieder. Also wieder eine Frage und 4 Antwortmöglichkeiten. Jetzt kannst du allerdings 7 Punkte abstauben, also nicht nur 6. Es geht um das Thema Erholung. Frage: Mit welchen Ernährungsmaßnahmen kann die Erholung nach einem intensiven Ausdauertraining oder Wettkampf schnellstmöglich eingeleitet werden? A. Ein Proteinshake mit mindestens 20 Gramm Protein. B. Eine Kombination aus ca. 1,2 Gramm Kohlenhydraten pro Kilogramm Körpergewicht und 20 Gramm Protein in Flüssigkeit gelöst. C. Ca. 1 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht in 1500 Milliliter Wasser. Oder D. Eine ballaststoffreiche Mahlzeit mit langsam verdaulichen Kohlenhydraten.
Das ist auch B, die Kombination.
So eklig, weil es so schnell auch kommt und so sicher, wirklich.
Ja, da bin ich mir wirklich sicher. Hat aber auch ein bisschen mit Powerbar zu tun, keine Frage. Ich weiß nicht, ob man schon teasern darf oder nicht.
Du darfst gerne teasern, jederzeit.
Genau, also da gibt's ja auf jeden Fall dem nächsten Produkt, was auf jeden Fall komplett darauf zugeschnitten ist, dass eben die Regeneration besser funktioniert. Mhm. Und durch die Kombination von Kohlenhydraten und Eiweißen ist es so, dass die Eiweiß bzw. die Kohlenhydrate, glaube ich, dann besser supplementiert werden können und dadurch die Speicher, einfach die Energiespeicher schneller gefüllt werden, als wenn ich nur Eiweiße nehme.
Du meinst das Power Bar Refuel Clear Recovery Drink, richtig?
So ist es.
Also, darfst du das schon testen?
Ich durfte es schon testen, Ich durfte sogar 3 Geschmacksrichtungen während der allerersten Testphase kosten. Habe jetzt die Sampler bekommen und erstens finde ich es sehr lecker, gut lösbar und ich finde immer sehr angenehm, wenn zum Beispiel so ein Recovery-Pulver nicht unbedingt mit Milch gemischt werden muss. Also es ist so, oder wenn dann, dass es mit Milch gemischt wird, aber dann auch schmecken muss, das ist dann einfach so die Schwierigkeiten. Und hier ist es wirklich so, dass ich das eben easy in Wasser füllen kann. Also ich habe dann nicht irgendwie so diese Schwere von Milch, gut löslich und vom Geschmack. Ich hatte jetzt Cherry oder wie?
Genau, Cherry Pure, hochkonzentriertes Sauerkirschpulver.
So ist es.
Wer da mehr Infos möchte, gerne im Powerbar Online-Shop und dort kann man das Produkt dann auch bestellen. Jetzt reden wir schon so, als wäre die Antwort richtig, ne? Aber wir müssen ja noch hören, was Philipp Rauscher eigentlich dazu sagt. Ist richtig oder falsch?
Richtig ist B. 1,2 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht plus etwa 20 Gramm Protein in Flüssigkeit. Um die Regeneration nach einer intensiven Trainingseinheit schnellstmöglich einzuleiten, sind 3 Dinge wichtig. Flüssigkeit, Kohlenhydrate und Proteine. Über die Flüssigkeit soll der Schweißverlust ausgeglichen werden. 1,2 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht haben sich in Studien als effektiv erwiesen. Die Kombination aus Glucose und/oder Maltodextrin und Fructose ist hier besonders effektiv, um sowohl die Leberglykogenspeicher als auch die Muskelglykogenspeicher schnell wieder aufzufüllen. Und mit etwa 20 Gramm Whey-Protein werden die Reparaturprozesse im Körper bestmöglich angeregt.
Boom! 7 Punkte.
Ja, ist natürlich völlig richtig. Also Powerbar Refuel Clear Recovery Drink, 20 Gramm Protein und 70 Gramm Carbs pro Serving. Könnt ihr euch dann alles schön bestellen. Ich würde gerne mit dir über dein vergangenes Jahr sprechen. Valencia, Hamburg, Norwegen, Frankfurt und Hawaii.
Liest sich erstmal ganz gut.
Ist schon ganz geil, muss ich einfach mal so sagen. Was war dein Highlight?
Ich glaube, Hawaii war schon cool, muss ich sagen. Aber ich glaube, wenn ich...
Ganz kurz, wenn ich da kurz einhake. Hawaii, ja. Du hast im Zieleinlauf oder beim Zielinterview von Hamburg, nachdem du dein Rekord gemacht hast, hast du gesagt, nee, Hawaii... Urlaub habe ich schon anders geplant. Nee, mache ich doch nicht. Wie kam es dann dazu, dass du das doch gemacht hast?
Es kam dazu, ich habe den Hawaii-Slot in Hamburg auch nicht angenommen. Mhm. Hätte ich ja direkt am Tag danach machen müssen. Habe ihn nicht angenommen. Und ein Freund von mir aus dem Ruderverein kam zu mir, hatte dann im Nachgang mit mir gesprochen und meinte, ja, und wie sieht's jetzt mit Hawaii aus? Und dann hatte ich ihm erzählt, dass ich Hawaii nicht angenommen habe, habe ihm die ganze Geschichte erzählt. Aufgrund der Kosten etc. Ich meine, so ein Hawaii-Staat ist schon mit einem guten Invest.
Darf man das, also kann man über Zahlen da sprechen? Was zahlst du da?
Genau, also rein der Startplatz sind 1.600 Euro, nur dafür, dass du dich qualifiziert hast und dich dann als WM-Teil...
Dass du dich auch noch qualifizierst, musst du Geld zahlen. Ja, genau, ist klar,
genau,
logisch.
So ist es. Sind 1.600 Euro. Gut, und dann kommt quasi Flug und Unterkunft hinzu. Mhm. Flug kann man auch nochmal so mit 1.800 bis 2.000 Euro, je nachdem, wann man es bucht etc. Rechnen. Und dann halt die Unterkunft, die sich dann halt daran bemisst, wie lange du da bist. Mhm. Ich war jetzt 10 Tage da, genau, 10 Tage. Also ich bin 10 Tage vorher angereist und bin dann halt am Tag der Award-Ceremony wieder zurückgeflogen. Und da hat quasi die Unterkunft 3.000 Euro gekostet. So, das ist quasi erstmal so das,
die Basics,
die drei Fixkosten. Und dann halt Essen vor Ort, ein Ticken teurer als hier, je nachdem, wie man es lebt. Ja. Aber das sind quasi so der Grundstock. Und da habe ich einfach gesagt, dass ich durfte Hawaii schon einmal erleben. War 2022 Teil der Swift Academy. Swift ist ja die Online-Plattform, die hatten damals immer so einen Qualifikationsmodus und dann konnten sich Age-Grouper qualifizieren und die haben quasi diesen ganzen Trip dann bezahlt bekommen. Da durfte ich das schon mal mitmachen und dann war es für mich so, dass ich gesagt habe, es war mega und so bekommt man es wahrscheinlich nicht nochmal, wie ich es da hatte. Und habe gesagt, dass mir diese Kosten einfach zu groß sind, als dass ich dann sage, okay, meine Frau bleibt mit 3 Kindern für 2 Wochen zu Hause.
Das muss man auch mal argumentieren.
Und ich haue noch 7.000 Euro auf den Kopf. Da fehlte mir dann irgendwie so die Argumentationsgrundlage zu sagen, dass sie freudig in die Luft springt. Und dann hat er aber gesagt, dass er mich sehr gerne auf Hawaii sehen würde, dass er das Ganze unterstützen möchte und Flug und Unterkunft übernehmen würde. Und ob ich das dann machen würde. Und dann meinte ich, ja schon, aber den Startplatz habe ich nicht mehr. Und dann war es aber so, dass ich noch einen Startplatz für Frankfurt hatte, für den Ironman Frankfurt. Und 2 Wochen vorher war aber der Norseman, was auch eine Langdistanz ist.
In Norwegen, muss man dazu sagen.
Norwegen,
ganz was anderes.
Ganz was anderes, genau. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Und dann war es aber auf jeden Fall so, dass ich den Norseman gemacht habe, da rausgegangen bin, keine körperlichen Probleme hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, ich hatte gesagt, ich lasse mir eine Woche Zeit, ob ich Frankfurt machen möchte oder nicht. Und dann war ich schon irgendwie so angefixt und hab gedacht so, okay, das ist auf jeden Fall ein Ding, was möglich ist. Und hatte mich dann nochmal bei ihm rückversichert, ob sein Wort noch steht. Und er meinte auf jeden Fall, dass er es sehr gerne machen würde. Hat er dann auch noch dementsprechend ein paar Überstunden, die ich dann noch auf den Kopf hauen konnte. Und dadurch hat dieser ganze Trip mit Hawaii dann am Ende doch noch funktioniert. Aber letztendlich die Aussage vom Anfang an, was ich in Hamburg gesagt habe, hatte sich quasi bis zu dem Zeitpunkt nicht geändert. Ja. Ich hatte dann halt das Go der Familie, weil ich nicht die Portokasse oder das ganze Ersparte raufhauen musste.
Okay, Gott sei Dank. Also die Kinder haben noch was zu essen, die Frau auch, ja.
Sie haben die 2 Wochen überlebt.
Das war gesichert. Nee, ja, sehr, sehr gut. Jetzt hast du schon angeteased. Wir müssen leider ein bisschen aufs Tempo drücken, ehrlicherweise. Das kennst du, ne? Ja. Wenn man Richtung Zielgerade geht, muss man aufs Tempo drücken. Das heißt, wir werden dich auf jeden Fall nochmal einladen, weil wir müssen über Norseman und alles müssen wir auf jeden Fall sprechen. Aber jetzt biegen wir auf die Zielgerade ein.
Zielgerade.
Bei der Zielgeraden kommt unsere Frage aus dem Bereich Sport-Trivia. Ich stelle dir eine Frage Zu der du die Antwort wissen musst. Das ist relativ simpel, ne?
Oh. kommt auf die Frage an.
Keine Auswahlmöglichkeiten, nix. Ne, einfach, ich will wissen, was ist die Antwort? Und, es gibt 6 Punkte, auch hier. Telefonjoker, sage ich nochmal, ne? Hast du noch nicht gezogen, hast du noch nicht gebraucht, aber vielleicht brauchst du es ja jetzt. Meine Frage ist, welche Person hat als erstes eine Profi-Triathlon-Langdistanz unter 8 Stunden gefinisht?
Das war Lothar Leder bei der Challenge Rot, bin ich der Meinung. Oder beim Ironman Rot damals. War der erste Mensch auf der Langdistanz unter 8 Stunden. Ja.
Da bist du dir aber nicht ganz sicher. Das ist das erste Mal, dass ich einen leichten Zweifel in deinem Gesicht sehe.
Eigentlich ist es schon ein bisschen unangenehm, das jetzt so zu überlegen. Ich weiß, dass mein Telefonjoker da null Schimmer hat, obwohl er auch Triathlon macht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich bin da halt am Überlegen, ob Lothar Leder der erste Deutsche war oder nicht.
Du bist dir sicher, also Lothar Leder ist wohl, sagst du,
unter
8, okay.
Der ist auf jeden Fall unter 8. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob es der erste Deutsche oder der erste weltweit war. Und ich sage, es ist der erste weltweit.
Sicher?
Ja.
Wann war das?
Das muss Anfang der 2000er gewesen sein, bin ich der Meinung. Also die Zeitspanne von der erste Mensch unter 8 Stunden bis zu den jetzigen Rekorden, finde ich, ist sehr, sehr kurz.
Also ich kann dir sagen, ich bin ja nett, ne, gibt ja auch ein bisschen Tipps. Also dieser Rekord wurde, also dieses unter 8 Stunden wurde quasi 1996 aufgestellt.
Ja, okay, 96, ja, ist ja so grob Anfang der 2000er.
Ja,
also, wir haben ja quasi die Mitte der 90er schon überschritten. Ja, 96, Ironman Rot.
Ja? Ja. Lothar Leder?
Ja.
Okay. Schau mal.
6 Punkte.
Ich kriege nicht hier den Lars.
Ich war mir nicht ganz sicher, ob er wirklich der erste weltweit war oder der erste Deutsche. Ist auf jeden Fall der erste dann demnach unter 8 Stunden gewesen. Ja. Und
7 Stunden 57 und 2 Sekunden.
Ich glaube, das ist auch seine Bestzeit, die bis dahin.
Er ist, glaube ich, noch einmal schneller gelaufen.
Ja,
ja, okay. Irgendwann.
Ja.
Genau. Übrigens, das ist vielleicht Fun Fact, es gibt ja die besten Liste deutscher Triathleten. Da liegt Lothar Leder auf Platz 29. Wo liegt Lars Wichert? Auf Platz 17.
Ahu.
Ja, also,
nicht schlecht. Ja. Habe ich mir noch nicht so richtig angeguckt. Ja. Platz 17 hört sich aber gut an.
Ja. Der war Profi übrigens, ne?
Ja, das stimmt. Aber auch zu einer anderen Zeit, muss man sagen. Mhm. Da hat sich schon viel getan, so materialmäßig, Radfahren, Laufen. Aber nichtsdestotrotz.
So, dafür kriegst du jetzt keine Punkte, was jetzt kommt. Aber ich möchte trotzdem wissen, Weltbestzeiten gerade im Ironman bei den Männern?
Bei Ironman ist es Christian Blumenfeld, 7 Stunden 21, glaube ich, Ironman Cozumel.
Mhm.
Und wenn man den jetzt wegnimmt, weil es da heißt, es ist ein Punkt-zu-Punkt-Schwimmen,
so.
Dann ist es Magnus Ditlev bei der Challenge Rot.
Mhm. Wenn du jetzt mal noch die Zahl genau weißt, ist das sensationell.
7 Stunden. Ich bin mir gar nicht so sicher, 24 oder 26.
7, 23, 24.
Ja, 23.
Ja, sensationell. Ja, bei den Frauen, weißt du es da auch?
Da ist es Anne Haug, auch im letzten Jahr bei der Challenge Rot, 8 Stunden, 2 Minuten, glaube ich.
Das ist ja Wahnsinn. Also, der weiß alles. Ich glaube, das ist ja ekelhaft. Hier mache ich kein Quiz mehr. Glaubst du, es ist irgendwann möglich, Sub 7 zu schaffen? Das ist ja, ich finde, wie beim Marathon irgendwie diese 2-Stunden-Marke irgendwie zu schaffen, oder?
Sub 7 alleine funktioniert nicht, bin ich der Meinung. Das ist zu heftig. Also was auf jeden Fall möglich ist, es gab ja mal vor Jahren dieses Projekt Sub 7, Sub 8 beim Triathlon, wo eben unter möglichst Laborbedingungen Männer und Frauen eben die ihre Bestmarken unterbieten sollten. Bei den Männern waren es eben die 7 Stunden, bei den Frauen die 8 Stunden. Aber bei den Männern würde es bedeuten, wie wir es eben gesehen haben, dass eben ja gut 20 Minuten noch irgendwo abgeknapst werden müssen. Ja. Im Schwimmen wird es nicht möglich sein.
Du hast ja im Laufen auch einmal mal 10 Minuten schneller gemacht, ne?
Ja, das stimmt. Aber im Schwimmen ist es schon relativ, also Wasserschattenschwimmen ist erlaubt. Ja. Das heißt, da kann man nicht wirklich was rausholen. Materialmäßig, Neo ist auch halbwegs vorgegeben. Es sei denn, da wird irgendwie noch die Oberfläche so weit behandelt oder so, dass da wirklich was möglich ist. Aber das sind vielleicht eine Minute wäre schon viel in dem Bereich, wenn man da richtig schnell unterwegs ist. Und dann geht's halt aufs Radfahren. Und Radfahren ist so der Punkt, auch wenn jetzt die Drafting-Zeiten, Strafen reduziert worden sind, glaube ich, wird da kein anderer Profi irgendwie richtig dicht ranfahren. Und es wäre halt schon in Richtung Mannschaftszeit fahren, wo es möglich ist. Aber dafür ist halt wirklich einfach ein Sprung von eben diesen 20 Minuten notwendig. Das heißt, die 180 Kilometer müssten gut in 3 Stunden 30 gefahren werden, damit es möglich ist. Und das wird alleine auf dem Kurs nicht machbar sein. Ja.
Wir laden dich einfach wieder ein, okay, wenn du Sub 7 dann geschafft hast.
bei mir sind es ja dann noch 50 Minuten. Du kannst mich einladen, wenn ich Richtung 40 Minuten schwimme. Das ist ähnlich.
Ist ein Deal. Das machen wir. Gehen aber vorher in Quiz Nummer 4.
Die Community-Frage.
So, es gibt eine Frage aus der Community. Da kannst du wieder 6 Punkte abgreifen. Und wir haben eine Sprachnachricht bekommen vom Thomas. Hör mal rein.
Servus Lars, da ist der Thomas. Ich komme aus der Nähe von München und ich hätte eine Frage. Und zwar bei uns in Bayern setzt man sich nach dem Sport gerne mal zusammen und trinkt noch ein halbes Bier. Und bei uns sagt man natürlich immer, wenn es nur ein Bier ist, dann ist das gut für die Regeneration. Trotzdem weiß ich aber, dass Alkohol und der Sport zusammen nicht so super funktionieren. Und deswegen trinke ich jetzt immer mal wieder ein alkoholfreies Bier nach dem Sport. Und daher wollte ich dich mal fragen, wie das bei euch im Profisport so ist, ob man da nach dem Sport ein halbes Bier, ob man da sagen kann, das ist gut für die Regeneration oder eben ein alkoholfreies Bier. Und genau, das war meine Frage an dich.
So, und der Thomas, klar, der hat jetzt nicht zugehört, aber du bist ja kein Profi.
Ich bin, von daher, schreib mir die Punkte auf,
machst
bitte.
Du machst zwar Profi-Zeiten, aber du bist halt kein Profi. Nein, aber wie ist es? Was sagst du?
Also das alkoholische Bier ist definitiv aufgrund der Kohlenhydrate etc. Also beim alkoholfreien Bier sagt man ja, dass es regenerationsfördernd ist. Mhm. Würde ich mich so festlegen.
Also du sagst, Frage ist, ist alkoholfreies Bier ein gutes Regenerationsmittel? Du sagst, das ist wahr.
Jetzt ist die Frage, was ist gut? Auf jeden Fall ist es wahrscheinlich regenerationsfördernd, aber nicht vergleichbar mit Recovery-Pulvern.
Also, ich frage nur, um konkret zu sein.
Ja, das ist ja die Frage, was ist gut? Also letztendlich, Flüssigkeit nehme ich zu mir. Was ist noch im alkoholfreien Bier drin? Ich muss sagen, ich trinke überhaupt kein Bier.
Ich auch nicht. Ich bin überhaupt kein Biertrinker. Also ich kann dir gar nicht helfen bei dieser Frage.
Ja. Ja, das kann ich einen 50-50-Joker?
Nee, du hast aber noch einen Telefon-Joker zum Beispiel. Stimmt. Kann der dir helfen?
Der trinkt auch keinen Alkohol eigentlich. schlechte Freunde. Vor allem er auf jeden Fall, hat man den Eindruck. Ne? Bis jetzt hat er, glaube ich, nichts gewusst. Nee. ist es ein gutes Regel? Ja, dann sage ich dir. Also, wenn wir es sagen. Ja, das ist schon echt fies. Also wenn wir jetzt sagen, wenn wir es quasi mit einem Recovery-Drink etc. Vergleichen, dann sage ich nein.
Also ist falsch?
Ja.
Okay, machen wir. Schauen wir nach.
6 Punkte.
Ja, aber ich glaube, das war ich wirklich sehr nett gerade, dass ich das nochmal darauf hingewiesen habe, die Frage nochmal vorgelesen habe. Also alkoholfreies Bier kann zwar unterstützen, Flüssigkeitsverluste auszugleichen für eine optimale Regeneration nach langen oder intensiven Einheiten sind der Kohlenhydratgehalt und die Zusammensetzung jedoch nicht optimal. Zudem fehlt Protein, um die Regeneration bestmöglich einzuleiten. Ja, so ist es.
Glück gehabt.
Jetzt haben wir die ganze Zeit wirklich über sehr viele positive Themen gesprochen und ich habe es leider vorhin bei deiner Vorstellung ja schon angeteased. Du hast so viel wirklich tolle Erlebnisse gehabt, einmalige Erlebnisse, Erfolge gehabt. Ich würde trotzdem gerne noch über dieses Thema sprechen, was eben nicht so strahlt und nicht so bunt ist und das sind Depressionen. Du unterstützt den Verein Wir für Yannick. Wie kam es dazu und warum ist dir dieses Thema so wichtig?
Warum ist dieses Thema so wichtig? Weil es definitiv komplett aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Mhm. Also das ist eine der Volkskrankheiten, kann man sagen. Depressionen, glaube gerade jetzt im Zuge der Pandemie auch nochmal ganz deutlich sichtbar, was eigentlich so Depressionen, das ist ja ein ganz groß gefasstes Thema, mit der Gesellschaft oder mit den einzelnen Personen machen kann, die eben betroffen sind. Und dann ist eben dieser Punkt, dass es ja so entstigmatisiert werden muss, dass das irgendwie ein Tabuthema ist. Ich glaube, eines der bekanntesten Sportbeispiele, was eben auch nicht gut ausging, ist Robert Enke. Ja. Und der stand ja bis ein Wochenende vorher im Kasten und alle haben sich...
Also ehemaliger Torhüter von Hannover 96 und auch Nationaltorhüter.
Hat sich das Leben genommen dann und nach außen sieht immer alles aus wie die heile Welt und innen drin ist es bei den Personen aber ganz und gar nicht so. Mhm. Und da ist es halt wichtig, dass für die Betroffenen das eben wirklich zum Thema wird, was offen behandelt werden kann, wo man nicht zurückschrecken muss, dass man eben mitteilt, hier, ich habe Probleme und so geht's mir. Wenn die Person eben nicht in die Richtung geht, dass sie sich öffnet, dass man eventuell so weit sensibilisiert ist, dass es einem selber auffällt und da die Person dann direkt anspricht. Das sind so die Punkte, weshalb ich mich einsetze. Und das Ganze ist daraus entstanden, dass Yannick ein ehemaliger Zweierpartner von mir ist. Also ich bin während der Nationalmannschaftszeit mit ihm ein Jahr lang zusammengerudert. Und genau, er hat dann aufgehört mit Rudern, war dann ein bisschen im Radsport unterwegs, wir hatten noch eine sehr enge Verbindung und hat sich aber auch für eigentlich alle erstmal so von einem auf den anderen Tag das Leben genommen, hat keinen Abschiedsbrief hinterlassen. Wenn man das dann alles so im Nachhinein aufgerollt hat, hat sich's dann schon so ziemlich ergeben. Es gab wahrscheinlich so schon ein, zwei Anhaltspunkte, die irgendwie dann im Nachhinein schon ja Sinn ergeben, wobei zu der Zeit war es absolut im Kontext, so dass du nicht gesagt hättest, okay, boah, das wirkt jetzt mega merkwürdig. Ja. Dadurch, dass er auch aus dem Rudern kam und wir eh so eine Sportgemeinschaft waren, haben wir gesagt, okay, wir müssen irgendwie was dafür machen. Da war auch die Mutter ganz stark mit dabei und hat gesagt, dass sie das schon unterstützt und gerne möchte, dass halt ihr Sohn, der viel zu früh von uns gegangen ist, da doch irgendwie ja was Positives hat. Also ich meine, das ist ja schon so, wenn man mit der Story dann wenigstens irgendwie ein, zwei Leben sozusagen rettet, ist so dieses eine Gegangene vielleicht.
Besser als eins.
Ja. Genau, besser als eins. Und dadurch ist es entstanden, dass ich da mit einem Freund zusammen haben wir den Verein gegründet und da sind wir auch dabei, dass wir ja jetzt mittlerweile dieses Jahr im dritten Jahr auch immer ein Symposium veranstalten mit wirklich hochkarätigen Referenten und da halt über das Thema aufklären und ansonsten halt auch irgendwie zum Beispiel bei irgendwelchen Sportwettkämpfen, wenn wir da als größere Gruppe dabei sind, dass man da einfach so eine gewisse Aufmerksamkeit schürt und über das Thema aufklärt.
Sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt und freue mich, dass wir auch jetzt heute drüber sprechen konnten. Wer da Hilfe braucht, ich glaube, dann kann man sich auch an euch irgendwie wenden. Ne? Also wir für Yannick.de,
genau. Manche Sachen sehen vielleicht nicht ganz so aktuell aus, weil es nur auf zwei, weil es eben nur auf vier Schultern liegt oder auf zwei Schultern. Aber
man kriegt Hilfe.
Genau,
wenn man Hilfe braucht.
Wir sind auf jeden Fall so, dass wir weiterleiten, Kontakte geben können und sind da auf jeden Fall auch immer mit dabei, um quasi Antworten zu geben. Und wenn man sich auch nur eventuell einmal den Frust von der Seele schreiben möchte oder so, sind wir auch da. Also von daher, da ist auf jeden Fall im Hintergrund gute Arbeit.
Sehr, sehr gut. Sehr, sehr wichtig. Und wir gehen ins Cooldown.
Cooldown.
Und das ist bei dir relativ einfach, das Cooldown, weil du hast die maximale Punktzahl erreicht. Tatsächlich. 25 Punkte. Ja, hast hier komplett abgeräumt. Ja, da gibt's auch nochmal Applaus. Zu Recht, wie ich finde.
Dankeschön.
Ja, das war einmal kurz ein bisschen gestruggelt, aber die Kurve dann rechtzeitig gekriegt. Das heißt auch, die Zuhörer und Zuhörerinnen freuen sich, denn es gibt einen 25% Powerbar-Gutschein und diese 25 Punkte gehen natürlich auch rein in unseren Spendentopf, wo am Ende der Staffel natürlich auch wieder gespendet wird. So, jetzt sind wir fast am Ende und ich habe eh schon, wie gesagt, wir müssen wirklich nochmal einen Podcast machen, weil das ist, ich habe so viele Fragen hier noch, die ich dir gar nicht gestellt habe. Was machst du 2025? Also 2024 haben wir schon vorhin gehört, was das für ein unfassbar geiles Jahr war für dich. Was machst du 2025?
Ich habe noch gar keine richtigen Wettkämpfe eingeloggt. Ich liebe euch schon so ein bisschen mit dem Ironman Nizza oder mit der Ironman-Weltmeisterschaft Nizza, weil es einfach so von der Radstrecke her so das ist, was wirklich cool aussieht. Und wahrscheinlich werde ich irgendwie noch gucken, dass es eine Langdistanz wird, dass ich mich dafür eben qualifiziere. Aber komplett so durchgetaktet wie im vergangenen Jahr bin ich noch nicht, was vielleicht auch ganz in Ordnung ist. Aber es wird wahrscheinlich schon auf die Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza hinauslaufen. Und als nächstes steht erstmal ein Gravel-Rennen an. Ui. Auch so ein bisschen neues Terrain für mich. Ja. Von daher da mal schauen. Aber auf jeden Fall ein paar sportliche Ziele.
Bezüglich neuem Terrain, ich habe irgendwo auch gehört, du hast so ein paar Hyrox-Anfragen auch schon bekommen. Reizt dich sowas?
Ich habe ja früher schon viel Krafttraining gemacht, also so während der Ruderzeit, bin jetzt absolut raus, aber Hyrox ist auf jeden Fall noch so ein bisschen in meinem Hinterkopf, aber dafür müsste ich auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen die Krafttrainingseinheiten machen, weil das ist ja schon sehr spezifisch. Laufen und Rudern kann ich auf jeden Fall. Das passt. Skilanglauf auch, aber bei den ganzen Kraftvarianten muss ich da, glaube ich, schon nochmal vielleicht bei Sebi Kienle zum Training gehen.
Ja, also ich würde sagen, wir laden dich spätestens wieder ein, wenn du Sub 7 geschafft hast beim Ironman und dann Hyrox-Weltmeister auch noch bist. Ja?
Okay.
Spätestens. Aber ich glaube, wir kriegen es auch vorher nochmal hin. Wirklich, Lars, vielen, vielen Dank. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Es war sehr, sehr, sehr interessant. Sehr, sehr guter Gast. Und ja, das war's für heute mit Power Brains. Hat mir auch persönlich wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Falls ihr da draußen mal Ideen habt für Quizfragen oder auch mal Teil dieses Podcasts werden wollt mit einer Community-Frage, dann schickt sie uns einfach rein, kommentiert auf Instagram oder schreibt uns dort. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Und natürlich freuen wir uns auch immer über Feedback, Lob, konstruktive Kritik, alles, was ihr loswerden möchtet. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr Powerbrains abonniert und mit 5 Sternen bewertet. Das war's. Danke dir, Lars. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.